Wir beten jetzt noch miteinander und dann fangen wir mit unserer Predigt an. Herr Jesus, wir danken dir, dass du ein Gott und Herr bist, der nahe kommt, der vergibt, der Veränderung schenkt und Umkehr, der gibt und nimmt. Und es ist gut. Herr, sprich du jetzt zu uns durch dein Wort. Amen. Unser Thema heute ist Leitung in der Gemeinde. Und da gibt es sehr, sehr viel in der Bibel dazu. Und wir schauen aber nur eine einzige Bibelstelle an, und die ist im 1. Timotheusbrief, Kapitel 3, die Verse 1 bis 7. 1. Timotheusbrief, Kapitel 3, die Verse 1 bis 7. Also, das war kein Fehler, dass der Horst vorhin den Titusbrief 3, 1 bis 7 vorgelesen hat. Das haben wir so abgemacht. Gell? Aber der Predigtext ist 1. Timotheus 3, 1 bis 7. Also, da steht: Das Wort ist gewiss. Wenn jemand nach einem Aufseherdienst trachtet, so begehrt er ein schönes Werk. Der Aufseher nun muss untadelig sein, Mann einer Frau, nüchtern, besonnen, anständig, gastfrei, lehrfähig, kein Trinker, kein Schläger, sondern milde, nicht streitsüchtig, nicht geldliebend, der dem eigenen Haus gut vorsteht und die Kinder mit aller Ehrbarkeit in Unterordnung hält. Wenn aber jemand dem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen? Nicht ein Neubekehrter, damit er sich nicht aufbläht und dem Gericht des Teufels verfalle. Er muss aber auch ein gutes Zeugnis haben von denen, die draußen sind, damit er nicht in übles Gerede und in den Fallstrick des Teufels gerät. Wenn bei dir im Text jetzt das Wort Bischof steht, dann ist es eine anachronistische Übersetzung, tut mir leid, Martin Luther, diese Art von Bischof, der irgendwie über die verschiedenen Gemeinden in der Gegend regiert, das hat es zur Zeit vom Neuen Testament überhaupt nicht gegeben. Und gemeint ist hier ein Ältester. Es hat auch nicht diese Art von Pastor gegeben, den manche Kirchen heute haben. Die Aufgaben des Pastors waren immer mehr auf mehrere Personen verteilt. Es hat kein hierarchisches Pharaonensystem gegeben mit Volk, Ministern und Volk, Mitarbeitern und Pastor. So ein System haben mal meine Religionsschülerinnen mir beschrieben, dass es in ihrer Gemeinde so ist, aber das hat es nicht gegeben. Und jetzt ist mir aufgefallen, dass ich das Leitungsverständnis des Neuen Testamentes nicht so als Schema dargestellt habe, aber wenn du das Bild da anschaust, dann kriegst du vielleicht was mit, wie wir uns das vorstellen. Das ist die Gemeinde, die Herde. Da ist der Eigentümer der Herde. Das ist Gott, der Herr. Und da ist das kleine Schweinchen. Das ist also ich und Timo und Donat und Wolfgang, die den Herden, die den Schafen freundlich und höflich um gewisse Dinge bitten. Aber es ist mir jetzt gerade eingefallen, dass das Bild ja eigentlich doch da ist. Also es hat nicht die Bischöfe gegeben, die Pharaonen, Pastoren. Aber was es schon gibt, ist eben Leitung. Und das geht auf Jesus Christus zurück. Und es gehört zu deinem Leben als Christ dazu. Ich finde es immer seltsam, sehr seltsam, wenn mir ein Christ sagt, ich lebe nach dem Neuen Testament, aber der ist nicht Mitglied in einer Gemeinde und er hat keine Ältesten, denen er sich unterordnet. Komisch. Nur gewisse Teile des Neuen Testamentes sind dann für diesen Christen irgendwie relevant anscheinend. Also das geht auf Jesus zurück, dass es Älteste gibt. Und die Gemeinde im Leitung im Neuen Testament, die wird mit verschiedenen Worten bezeichnet, Ältester, Aufseher oder auch Leute, die Hirtendienste tun. Aber das bedeutet immer dasselbe. Also das Wort Bischof in der Luther-Übersetzung, das heißt eigentlich Aufseher. Und die Sachen sind dieselben. Also ein Ältester ist ein Aufseher, übt Hirtendienste aus. Und jetzt sieht man ganz klein, Apostelgeschichte 20, Vers 28. Paulus spricht da zu den Ältesten der Gemeinde in Ephesus. Das steht in Kapitel 20, Vers 17. Und dann sagt er zu den Ältesten: Habt auch Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch als Aufseher eingesetzt hat, die Gemeinde Gottes zu hüten, die er sich erworben hat durch das Blut seines eigenen Sohnes. Also ihr seht, ein Ältester ist ein Aufseher und er macht Hirtendienste. Aber wir sehen hier noch mehr, nämlich wir sehen die Motivation dafür. Hier sehen wir auch eine Erklärung dafür, warum es ein so schönes Werk ist, einen Ältestendienst zu tun. Es ist so schön, eine Art Unterhirte zu sein in der Herde Gottes, weil die nämlich unendlich wertvoll ist. Oder sie hat einen unendlichen Preis gekostet. Und wer würde da nicht gerne mitarbeiten? Deswegen ist es schön. Deswegen ist es wichtig und ehrenhaft und wertvoll. Wegen dem Eigentümer, wegen dem der Älteste einsetzt und wegen dem Kaufpreis. Und ihr denkt vielleicht manchmal, ihr habt es sogar zu mir gesagt in den letzten zwei Wochen, bin ich froh, dass ich kein Ältester sein muss, so wie wir uns manchmal aufführen. Das ist ein Zitat jetzt von euch, nicht von mir. Und ich denke aber, bin ich froh, dass der Herr mir so eine Aufgabe, so eine verantwortungsvolle Aufgabe gegeben hat. Wisst ihr, und ich habe wirklich diese Aufgabe vom Herrn gekriegt. Ihr glaubt ja, dass ihr mich demokratisch bestimmt habt? Lest mal, was da steht. Wer die Ältesten einsetzt in der Gemeinde? Der Heilige Geist setzt Älteste ein. Die Gemeinde bestätigt diese Berufung. Und das ist ein ganz wichtiger Schritt. Ohne dem geht es auch nicht. Aber eingesetzt werden die Ältesten vom Heiligen Geist. Und die Motivation für den Dienst, die kommt von innen. Vers 1, 1. Timotheus 3, Vers 1. Das Wort ist gewiss. Wenn jemand nach einem Aufseherdienst trachtet, so begehrt er ein schönes Werk. Also vielleicht zeigt sich das bei dir auch so, diese Berufung durch Gott. Das Evangelium ist dir so wichtig, dass du deine Kraft und deine Menschenliebe zu diesem Zweck einsetzen willst, weil dir die Gemeinde so wichtig ist. Es ist natürlich ungewöhnlich, dass jemand herkommt und sagt, ich möchte gerne Ältester werden. Aber es wäre okay, oder? Schau mal, was in der Bibel steht. Es wäre okay. Und vielleicht denkst du, das ist nicht okay, weil wir Angst haben vor Menschen, die Macht wollen. Aber schauen wir uns an, wie diese Menschen beschrieben werden. Wenn die so sind, dann brauchen wir keine Angst zu haben. Schauen wir uns das an, die Voraussetzungen, die da beschrieben werden. Unser kurzer Text listet 15 Qualifikationen für den Dienst als Ältester auf. 15 Eigenschaften werden da beschrieben, 15 Voraussetzungen. Und es geht bei diesen Voraussetzungen um den Charakter des Ältesten und wie er sich in seinen Beziehungen auswirkt. Schauen wir uns das kurz an. Untadelig steht da. Untadelig heißt nicht sündlos, sonst könnte ja niemand Ältester sein. Untadelig heißt, dass nichts da ist, das dem Evangelium widerspricht in meinem Leben jetzt. Das ist untadelig. Mann einer Frau. Das heißt nicht, dass ein Ältester verheiratet sein muss. Im ersten Korintherbrief, da erklärt Paulus ja, welche Vorteile das hat für den Dienst im Reich Gottes, wenn man nicht verheiratet ist, wenn man ledig ist. Oh, das wäre jetzt total komisch, wenn diese Vorteile hier plötzlich Nachteile wären. Lies mal 1. Korinther 7 durch. Interessant, letzte Woche habe ich gesagt, lies mal 1. Korinther 5. Ich weiß nicht, ob ihr das gemacht habt. Heute sage ich, lies mal 1. Korinther 7 durch zu Hause. Mann einer Frau heißt also, wenn man verheiratet ist. Es ist keine Pflicht, verheiratet zu sein für einen Ältesten. Aber wenn man verheiratet ist, dann nur mit einer Frau. Man lebt also nicht in einer Vielehe. Das ist es, was dieser Vers verhindert. Und man ist dieser einen Frau treu. Und mit dieser einen Frau ist man auch verheiratet. Das ist eh klar. Man lebt nicht mit ihr in verletzender Weise einfach nur so zusammen. Nüchtern und besonnen, das bedeutet, in allen möglichen emotionalen Stürmen bleibt man halbwegs stabil. Man denkt klar und realistisch. Anständig, das heißt höflich und charakterfest. Gastfreundlich, das bedeutet, übrigens die wörtliche Übersetzung von dem Wort heißt Liebe zu Ausländern. Okay? Liebe zu Ausländern, gastfreundlich. Das heißt, dass die Liebe zur Gemeinde bei dir keine reine Theorie ist. Okay? Du teilst nicht nur Worte und Lehren, du teilst auch dein Leben. Lehrfähig, das heißt nicht begabt im Predigen. Es ist wichtig, dass unter den Ältesten auch Prediger sind, aber es ist nicht notwendig, dass alle Ältesten predigen. Ein Ältester wird aber in der Lage sein, dir mit der Bibel in der Hand Gottes Wort zu erklären und seinen Willen zu erklären. Lehrfähig setzt übrigens auch voraus, dass du lernfähig bist, belehrbar. Sonst ist ja gar nichts Gesundes da, was gelehrt wird. Lehrfähig setzt immer lernfähig voraus. Ein Leiter wird deswegen immer weiter und immer tiefer die Bibel studieren. Kein Trinker, kein Schläger, nicht streitsüchtig, nicht geldliebend. Das heißt, du bist nicht gefangen in Süchten. Du bist frei, bist nicht bekannt dafür, für deine unbeherrschte und aggressive Art. Du holst dir deine Anerkennung nicht dadurch, dass du immer Recht haben musst. Du holst deine Anerkennung nicht aus deinem Gehaltszettel. Sucht und Gier, Streit und Gewalt, das sind Gefahren für Älteste, wenn du so Entlastung und Bestätigung suchst. Und so wirst du Jesus und deiner Frau und der Gemeinde untreu. Und das nimmt dich auch gefangen. Aber ein Leiter muss frei sein und er muss wissen, Gott gibt genug. Und deswegen bist du auch milde. Du bist ein Menschenfreund. Du begegnest den Menschen mit Freundlichkeit. Dem eigenen Haus gut vorstehen und die Kinder in aller Ehrbarkeit in Unterordnung halten. Das bedeutet nicht, dass jemand Ältester sein kann, der mindestens 2 Kinder hat. Also 1 wäre da schon zu wenig. Gell? Und die müssen aber auch schon alt genug sein, dass man sieht, ob sie in Ehrbarkeit in Unterordnung gehalten werden. Also nein, das heißt das nicht. Das bedeutet, dass dir der Haushalt nicht über den Kopf wächst. Und wenn du Kinder hast, dass sie dir nicht auf dem Kopf herumtanzen, sondern dass du in deinem Haushalt eine positive Leitungsrolle einnimmst und deine Kinder weise erziehst. Und das machst du dann ohne Gewalt, da steht ja, in aller Ehrbarkeit. Ohne die Kinder zu traumatisieren, sondern du machst es durch deine Liebe. Und das Ergebnis sind dann Kinder, die diese Leitung und Erziehung durch die Eltern annehmen. Und das nennt man Unterordnen. Unterordnung, das Wort klingt für viele von euch schrecklich. Ein paar von euch sind sogar zusammengezuckt, wo ich das heute zum ersten Mal gesagt habe. Unterordnung. Die Bibel verwendet dieses Wort aber nicht als Beschreibung von Machtmissbrauch, sondern als Reaktion auf gute Leitung. Unterordnung ist die willentliche Annahme der Leitung durch einen anderen. Kinder brauchen das. Und Gemeinden offensichtlich auch. Und wenn du das nicht mal in der Familie schaffst, wie sollst du dann für eine Gemeinde sorgen können? Nicht ein Neubekehrter. Das heißt nicht, dass du in der Gemeinde nicht mitmachen darfst, wenn du Jesus erst seit kurzem lieb hast. Jeder darf mitmachen und wir finden einen guten Platz für dich. Aber es heißt eben, dass du diese Art von Verantwortung übernehmen solltest, wenn du Jesus schon ein bisschen besser kennst. Und das ist natürlich relativ. Ich meine, Paulus hat Gemeinden gegründet und ein paar Monate später Älteste eingesetzt. Die waren also noch nicht sehr lange keine Neubekehrten mehr. Aber die Sache ist wichtig, weil Stolz eine teuflische Gefahr ist. Und wenn du Jesus schon länger kennst, dann siehst du immer klarer, dass du nicht so toll bist und nicht so viel Grund hast für Stolz. Ja, in Wahrheit ist es sogar so. Je länger du Jesus kennst, je mehr ich im Glauben wachse, desto klarer wird mir, wie ich wirklich bin. Desto weniger täusche ich mich darüber, wie ich wirklich bin. Und desto klarer sehe ich auch im Gegenteil dazu, wie Gott wirklich ist. Der Graben wird immer größer. Und desto größer wird für mich das Kreuz, das diesen Abgrund überbrückt, zwischen dem absolut heiligen Gott und dem Christian Benzel, wie er wirklich ist. Der Graben wird immer größer, je besser ich Gott kennenlerne und je besser ich mich kennenlerne. Und wir brauchen Älteste, für die das Kreuz immer größer wird. Also wir brauchen Älteste, die Jesus schon ein bisschen besser kennen, die reif sind, nicht neu bekehrt. Und wir brauchen Älteste, die ein gutes Zeugnis von denen haben, die draußen sind. Und das heißt, dass die Leute auf der Arbeit von deinem Fußballtreffen, von deiner Verwandtschaft zu Recht sagen, was der da von Jesus redet, das lebt er auch. Es ist eine teuflische Gefahr, wenn ein Leiter der Gemeinde zu Recht als Heuchler verleumdet wird. Und das sind jetzt nur die paar Voraussetzungen, die da stehen. Und ihr wisst ja, wir haben jetzt immer so Gesprächskreise am Abend, da müsst ihr ja nur ins Licht und Leben reinschauen, um zu wissen, dass das immer ist. Und wenn ihr wollt, könnten wir heute noch mehr darüber reden am Abend. Aber das war jetzt nur der kurze Schnelldurchgang durch diese Voraussetzungen. Und jetzt ein paar Bemerkungen dazu, zu den Auswirkungen zuerst. Wenn Leiter in der Gemeinde so sind, dann hat das Auswirkungen. Das bedeutet, dass die Leiter der Gemeinden vorstehen. Das heißt, sie werden die Initiative ergreifen, sie werden entscheiden und sie werden vorangehen. Die Gemeinde wird dann die Leitung annehmen. Wenn euch diese Worte von Christian Benzel jetzt zu gewagt sind, dann hört die Worte Gottes aus dem Hebräerbrief, Kapitel 13, 17 bis 18. Gehorcht und fügt euch euren Führern, denn sie wachen über eure Seelen, als solche, die Rechenschaft geben werden, damit sie dies mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn dies wäre nicht nützlich für euch. Oder wir können es auch mit diesem Vergleich aus dem 1. Timotheusbrief sagen, Kapitel 3. Genauso wenig wie die Kinder wird die Gemeinde störrisch sein, ungehorsam oder rebellisch, weil sie Gottes Leitung durch die Ältesten dankbar und voller Vertrauen annimmt. Wenn die Ältesten dann etwas einmütig vorschlagen und aus der Schrift begründen, dann wird es undenkbar sein, dass die Gemeinde dazu Nein sagt. Und ihr seht, wir haben als Gemeinde da jetzt Gesprächsbedarf an dem Punkt. Und deswegen laden wir euch als Älteste, auch euch Mitglieder, laden wir ein zu einer Mitgliederversammlung, zu einer Gemeindeversammlung am 8.11., 8. November um 19.30 Uhr hier im Gemeindehaus. Wir laden euch dazu ein. 8. November, 19.30 Uhr. Das ist mal die erste Auswirkung. Leitung passiert und die Annahme der Leitung passiert. Dann das nächste ist, die Gemeinde wird versorgt mit dem, was sie zum Wachsen braucht. Und was brauchen Christen zum Wachsen? Gottes Wort. Und das ist unsere Aufgabe als Leitung. Gottes Wort ist das, was Veränderung und Gehorsam im Leben bewirkt. Und die dritte Auswirkung ist, das Reich Gottes wird ausgeweitet. Gastfreundschaft und Lehrfähigkeit führen dazu, dass Menschen Gottes Liebe erfahren und Gottes Worte verstehen. Also, das wären jetzt Auswirkungen und jetzt nochmal zu den Voraussetzungen eine Bemerkung. Die Voraussetzungen für das Leitungsamt in der Gemeinde betreffen also vor allem das Herz. Es geht nicht darum, ob jemand eine Firma mit 600 Mitarbeitern leiten kann, ob er studiert hat, ob er Management-Skills hat oder ob er Griechisch kann oder sogar Hebräisch. Das geht's alles nicht in erster Linie. Gell? Viel, viel wichtiger ist der Charakter. Leiter werden hier beschrieben als konsequente, beständige Christen. Und Menschenfreundlichkeit und Beziehungen sind zentral bei dem, was sie tun. Und das Allerbemerkenswerte bei dieser Liste ist, die ist überhaupt nicht bemerkenswert. Sie ist überhaupt nichts Bemerkenswertes in dieser Liste. Diese Eigenschaften beschreiben einen ganz normalen Christen, der wächst. Ich habe bis jetzt immer gedacht, der ist arm, ihr schaut es mich an und jetzt schaut ihr, ob ich anständig bin und gastfreundlich und so. Und jetzt wird der Spieß umgekehrt. Ihr werdet doch alle zu diesen Dingen im Neuen Testament aufgefordert. Eure Milde sei allen bekannt. Oder die ganze Bibel macht klar, dass ihr anständig sein sollt. Ihr alle. Die ganze Bibel macht klar, dass ein Christ mit einer Frau nicht einfach so zusammenlebt, sondern verheiratet ist. Und er hat keine Vielehe, sondern nur eine Frau. Hebräer 5, Vers 12 macht klar, alle sollten nach einer gewissen Zeit Lehrer sein. Hebräer 5, Vers 12, schreib's da auf. Epheser 6, Vers 4, alle Väter sollen ihre Kinder weise erziehen. Matthäus 15, Vers 16, alle Gläubigen sind Licht und brauchen ein gutes Zeugnis von denen, die draußen sind. Das ist alles ganz normal. Und wenn du bisher gedacht hast, das ist ja so heilig, das ist mir viel zu viel. Als Christ bist du genau dazu berufen. Jesus ist für dich gestorben am Kreuz. Und alles, was dich von Gott trennt, beseitigt er. Er ist auferstanden. Er lebt und er schenkt dir ein neues Leben. Das bedeutet, du bleibst nicht so, wie du bist. Du wirst verändert. Du wirst Jesus immer ähnlicher. Aber ihr schaut vielleicht ein bisschen erschrocken dahin und denkt euch, aber ich bin ja nicht so. Und das gehört auch noch ganz, ganz zentral dazu. Niemand ist von sich aus so. Es gibt überhaupt nur einen Menschen, der jemals so war. Und das ist natürlich Jesus. Die ganze Liste ist auch eine Beschreibung von Jesus. Niemand konnte ihm jemals eine einzige Sünde vorwerfen. Er hat nur eine Braut und beim Zusammenziehen wird er sie heiraten. Das nennt man das Hochzeitsmahl des Lammes. Er war menschenfreundlich und gastfreundlich. Und er war frei. Er ist aber nicht einfach nur ein Vorbild für dich und jetzt reiß dich zusammen und sei mehr wie er. Das würde uns zerstören. Er ist auch unsere einzige Hoffnung auf Veränderung. Er verändert. Er macht das in uns, in dir und in mir. Jesus ist unsere einzige Hoffnung. Zum Schluss noch ein paar Bitten an euch. Erste Bitte, betet für die Ältesten. Das sind derzeit in dieser Gemeinde Donat Gruber, Wolfgang Binder, Timo Peschut und ich. Wer ein Ältestenamt anstrebt, auf den warten Schwierigkeiten. Zweimal in unserem kurzen Text wird der Teufel erwähnt. Schöne Hintergrundmusik. Das macht überhaupt nichts. Kein Problem. Denkt an nichts. Aber bitte betet für uns Ältesten. Zweimal wird der Teufel erwähnt. Er will Älteste zerstören. Er will ja auch ihre Familien zerstören, ihre Gesundheit, ihre Freiheit und Nüchternheit. Warum? Ja, wenn der Älteste zerstört ist, dann wird die Gemeinde auch nicht mehr lange intakt bleiben. Also bitte betet für uns. Betet für zukünftige Älteste. In einiger Zeit werden wir wieder die Gemeinde fragen, euch zu überlegen, wen ihr vorschlagen würdet. Dann geht diese Liste durch und schlagt Männer vor, die ihr so beschreiben würdet und betet dafür, dass solche Männer dann da sind und dass sie nicht sofort Nein sagen, sondern dass sie wissen, Das ist ein schönes Amt, weil das ist alles wert. Weil das war ein unendlicher Preis, den der Herr bezahlt hat für diese Gemeinde. Betet für die zukünftigen Ältesten. Und dann noch einmal diese Sache, dass ich gesagt habe, diese Liste ist nichts Besonderes. Und das hat dich vielleicht traurig gemacht. Weil du anders bist. Weil du immer wieder hinfallst. Aber ich habe dir auch gesagt, dass Jesus deine einzige Chance ist und dass das Wort Gottes deine Ernährung ist. Deswegen bitte ich dich, die Bibel ab heute ernster zu nehmen. Sie zu dir zu nehmen als dein Lebenselixier. Und ich bitte dich auch, da wo du es jetzt gemerkt hast, Jesus um Vergebung zu bitten. Wir feiern jetzt gemeinsam das Abendmahl. Und es ist die richtige Gelegenheit, mit Jesus neu anzufangen. Wir feiern, dass sein Leben unser Leben ernährt, erhält, mit Gott verbindet und verwandelt. Wir feiern, dass sein Tod am Kreuz die Trennung zwischen uns und Gott beseitigt. Und das brauchen wir vor allem. Wir nehmen uns eine kurze Zeit der Stille, wo du beten kannst. Dich ja für ein paar Sachen gebeten, die du beten könntest. Das kannst du jetzt gleich in der Stille machen, ohne laut Worte zu sprechen. Und dann werden wir miteinander Abendmahl feiern.